Guten Abend, liebe Gemeinde. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich hatte kurze Auszeit, nicht Auszeit, sondern ich war unterwegs, eineinhalb Wochen, einige Dienste außerhalb von unserer Gemeinde gehabt und freue mich jetzt wieder da zu sein und wieder die nächste Bibelstunde zu halten. Ich will euch nur zur Ermutigung kurz sagen oder euch mich bedanken für alle Gebete. Ich weiß, es wurde gebetet, man hat es mir auch gesagt. Und nicht nur gesagt, sondern ich habe es auch gespürt und erlebt. Es war wirklich eine kleine, segensreiche Missionsreise, wenn ich das so sagen kann. Ich hatte eine Freizeit gehabt in einer Gemeinde. Das Licht geht ein und aus. Ich hatte eine Gemeindefreizeit und zu sehen, da war so eine Offenheit und Bereitwilligkeit, eine Bereitschaft, das Wort Gottes zu hören, es anzunehmen, aber auch anzuwenden. Das war von Anfang an durch, das war so gesegnet und kein Widerstand. Und sie kannten mich nicht, vielleicht deswegen kein Widerstand. Das war auch wiederum auch der Segen. Ich durfte einfach von null anfangen und ihnen all das sagen, was ich bei euch mich schon nicht mehr traue zu sagen, weil ich denke, das habt ihr schon ein paar Mal oder tausendmal gehört. So einfach frei alles sagen können. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr segensreich. Und auch bei den Geschwistern zu sehen, was es mit denen gemacht hat. Ich durfte auch dann am Samstag bei den Fußballern von Augsburg, bei den Profis da sein. Und das war auch so eine schöne und eine gesegnete Zeit. Einige von diesen Jungs sind zum Glauben gekommen und die brennen. Und auch einige, die noch nicht zum Glauben sind, aber haben Interesse. Die haben ihre Freundinnen mitgebracht und wir saßen da lange und haben Bibelarbeit gemacht, gelesen. Die haben Fragen gehabt und mein Freund, der mich da mit eingeladen hat, nachdem ich gegangen bin, hat er gesagt, bis 1 Uhr saßen sie da und haben noch darüber geredet und hat was mit ihnen gemacht. Und ich werde wieder hinfahren und wir noch mal weiter mit ihnen nähern. Also da öffnet Gott Türen und zu sehen, was das mit ihren Herzen macht, in ihren Augen, man sieht es. Das hat mir große Freude gemacht. Und dann bin ich weitergefahren in eine Gemeinde und nach dem Gottesdienst kam ein junger Mann, ein Mann auf mich zu und hat gesagt, er freut mich, jetzt persönlich kennenzulernen. Und dann habe ich mir schon gedacht, er hat wahrscheinlich was gehört. Und dann erzählte er mir, dass er erst ein paar Monate alt ist, geistlich, dass er erst vor kurzem zum Glauben gekommen ist und erzählte mir, woher er kommt, aus seiner tiefen Drogensucht. Und hatte mir erzählt, wie der Herr ihm begegnet ist und ihn da rausgeholt hat, auf einen Schlag. Und er sagt, er war kurz davor, sich das Leben zu nehmen, das Leben an die Wand gefahren, das war's, er konnte nicht mehr und dann ist Jesus ihm begegnet. Und er sagt, er hat seine ganze Schuld, seine ganze Sünde vor ihm gesehen und er wusste, dass so geht's nicht. Und dann sagt er mir einen Satz, der hat mich so beeindruckt, das kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke, sagt er, da hat Jesus zu mir gesagt, gib mir dein Leben und ich gebe dir mein Leben. Und dann hat er gesagt, dann habe ich zu Jesus gesagt, ja, kannst du gerne haben, ich wollte es eh wegschmeißen. Er war an dem Punkt, sagt, du kannst es haben. Und sagt, ab dem Moment war er frei und stand vor mir, hätte nie so eingeschätzt, mit dem leuchtenden Augen, mit dem Kreuz auf dem T-Shirt. Und das war so eine besondere Erfahrung zu sehen, was der Herr tut und wie er es tut. Und das war... Ja, ich bin schier nach Hause geflogen vor all den Eindrücken und Erlebnissen. Hätte mich die Erkältung nicht erwischt, vielleicht gerade deswegen, würde ich meine Schwachheit mir nicht so bewusst sein. Also das war eine ganz besondere Zeit, muss ich euch sagen. Und danke, dass ihr da im Gebet dahinter steht. Gott öffnet Türen und segnet und ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Aber auch dafür, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, hier miteinander das Wort Gottes zu lesen, auch da zu wachsen. Ich habe ein Anliegen heute und bevor ich euch da hineinnehme, stehen wir auf zum Gebet. Danken wir Jesus für alles, was er tut und bitten, dass er auch den heutigen Abend segnet.
Thank you.
Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns Anteil haben lässt an dem Werk, das du selbst tust, an in uns und durch uns. Herr, ich danke dir, Herr, dass du heute Menschen rettest, dass die Gelegenheit ist, Buße zu tun, umzukehren. Herr, danke, dass neues Leben geschenkt wird und Menschen dich erkennen in all der Gnade, die du bereithältst in deinem Sohn, Jesus Christus, in dir. Ich danke dir vom Herzen dafür. Herr, das ist etwas Herrliches in uns, dass, so wie die natürliche Geburt in uns Freude und Staunen weckt, obwohl es doch schon so oft geschah, so bewirkt das auch in unseren Herzen, wenn geistlich Menschen zur Welt kommen. Es ist nach wie vor ein Wunder, nach wie vor ein Wunder, dass ein Mensch, der selbstsüchtig, egoistisch, auf sich selbst gerichtet ist, Herr, dass er zusammenbricht, dich erkennt, die Notwendigkeit der Gnade, der Erlösung in dir sieht und es begreift, dass er allein nur dich braucht. Das ist ein Wunder und ich danke dir, dass dieses Wunder heute immer noch geschieht und wir immer wieder auch dieses Zeugnis auch hören und sehen dürfen und dadurch auch erbaut werden und gestärkt werden. Ich preise dich dafür, Herr, dass du wirkst. Ich will dich bitten für heute Abend, Herr, dass du uns durch dein Wort ausrichtest, wieder neu auf dich. Nicht, dass du es nicht getan hast, aber es wieder aufs Neue, Herr, dass wir gefestigt werden in deiner Wahrheit, in deinem Wort, mündig werden. Und das ist mein Gebet, Herr, in dieser wirklich turbulenten Welt, Herr, dass wir Klarheit haben und Ruhe haben in dir und wissen, ja, worauf wir uns ausrichten können. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und dass du die Schwachheit gerade gebrauchst. Und Herr, das haben wir genug. So kannst du auch mächtig unter uns wirken. Ich danke dir dafür. Amen. Dann lade ich euch, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Ich möchte euch wieder in den ersten Petrusbrief hineinnehmen, Kapitel 4. Und seid mir nicht böse, wenn ich euch wieder in Vers 7 zuerst hineinnehme. Ich möchte euch vom Vers 7 wieder in die Thematik hineinnehmen und ein Anliegen, was ich auf dem Herzen habe, heute mit euch kurz teilen. Und das wird uns aber auch wieder in den Petrusbrief hineinnehmen, auch in den ganzen Zusammenhang. Und dann aber auch in den letzten Vers 11, dass wir den abschließen können, umso vorbereitend aber auch sein für die nächsten Verse, die dann wir behandeln werden. Ab Vers 12 und folgende, so hoffe ich, dass ihr das versteht, warum ich das tue. Aber ich nehme euch damit hinein und lese euch nochmal Kapitel 4, Vers 7. Da heißt es, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und dann sagt Petrus, seid nun besonnen und seid nüchtern und dann zum Gebet und dann geht den Weg weiterhin, den wir auch schon in dem Bibelstudium des Petrusbriefs über längeren Zeitraum gemacht haben. Ich möchte so einsteigen, dass Petrus im Bewusstsein und im Wissen, im Überzeugtsein der Tatsache, dass wir in der Endzeit leben und das Ende aller Dinge einfach kurz nahe vor der Tür steht, beginnt ja Petrus und sagt uns, worauf es wirklich ankommt. Und ich versuche euch da hineinzunehmen, anhand von diesen Versen uns das zu lehren. Worauf kommt es an? Was vor allen Dingen, auf worauf kommt es an? Und ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, vor einigen Monaten, wahrscheinlich im halben Jahr oder so, oder wenn nicht länger, haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, weil das Ende aller Dinge schon nahe vor der Tür steht, dass wir besonnen und nüchtern sind. Das heißt, dass wir wachsam sind und dass wir verständig sind. Und ich habe euch diese Begriffe definiert, dass wir das einordnen können, was passiert. Und die Tage, wenn man die Nachrichten liest, wenn man die Nachrichten hört, wenn man das erlebt, was wir erleben, die Welt verändert sich in einem rasanten Tempo. Ich denke, es sind wenige Leute, die das nicht mitkriegen, dass das passiert. Ob das jetzt von dem Klima, der berühmte Klimawandel. Vorhin habe ich so mich ein bisschen ausgeruht und habe eine Reportage über Orangen angeschaut. Ich kann nicht mal aussprechen. Orangen? Ja, Blutorangen. Sizilien wird niedergehen, weil keine Blutorangen mehr wachsen. Warum? Das Klima passt nicht mehr. Es ist einfach zu warm für die Blutorangen. Die brauchen Kälte. Aber Kälte gibt es nicht in dieser Weise mehr in Italien. Und von daher, wirtschaftlich hat das Auswirkungen, ihre Speise, auf die sie so Wert legen und so weiter. Ich schaue das an und dann gucke ich die Nachrichten weiter und dann kommt ein Bericht über natürlich Coronavirus. Gell? Und dann denke ich, ich bin krank, habe ich Coronavirus? Dann denke ich, ja, nein, bin ich nicht, habe mich bei meiner Frau angesteckt. Sie ist nicht schuld, sie hat sich bei den Kindern angesteckt. Wir sehen das. Das ist ja natürlich das Thema schlechthin. Selbst bei uns, könnt ihr euch das vorstellen, ein Mann, so ein älterer Mann, sagt da, diese Panikeinkäufe, das haben wir nicht erlebt, als der Zweite Weltkrieg losbrach, in dieser Weise. Die Menschen, die Panik und eine Krankheit, die schwer in den Griff zu kriegen ist, eigentlich gar nicht. Es gibt nicht mal ein Medikament. Der aufgeklärte, der wissenschaftliche Mensch, der eigentlich kann, alles beherrscht. Und auf einmal kommt ein Virus und das steht da. Und dieser Virus kommt nicht nur, er war vor kurzem noch irgendwo in China, gell, so weit weg von uns, hat mit uns nichts zu tun. Und auf einmal, mittendrin, nur ein Bundesland hat noch kein Infiziertes. Sonst die Welt in einem rasanten Tempo spürt die Welt und nicht nur gesundheitlich, sondern genauso finanziell. Die Börse geht in die Knie, die Wirtschaft geht in die Knie. Ist schon interessant, gell? Was so ein kleiner Virus, Anführungsstrichen kleiner Virus, was es mit dieser Welt machen kann und was der Mensch dann erlebt und was es mit den Menschen machen kann. Und jetzt ist die Frage, wie ordnen wir das ein oder wie gehen wir damit um? Horten wir auch und verstecken uns in unseren Kellern und sagen, die Welt geht unter oder was, also was weiß ich. Es ist aber nicht nur der Coronavirus und das, sondern es ist erschreckend. Vielleicht haben die anderen das mitbekommen, mit was für ein Hass unter den Menschen ist. Mit was für ein Hass Menschen gegenüber. Wie gesagt, ich war jetzt am Wochenende, durfte ein Fußballspiel anschauen bei den Profis da. Und ich saß da und hinter mir, was die Leute da alles geschrien haben. Eine Reihe hinter mir. Ich wusste nicht, dass man so einen Hass gegenüber Menschen haben. Und das war nur der Schiedsrichter, der falsch gepfiffen hat, der dann gesagt hat, faul. Und dann kamen die ganzen Begriffe, die ihr wahrscheinlich aus Nachrichten gerade alle kennt. All das kam wie eine Flut. Und man denkt, wo kommen wir da hin? Und dass das aber jetzt besondere Ausmaße annimmt. Dass der Mensch immer in der Liebe immer mehr und immer mehr erkaltet. Dass der Mensch aber immer mehr und immer mehr egoistischer ist. Selbstsüchtiger ist. Das ist ja nichts Neues, oder? Dass der Mensch so ist, das ist auch nichts Neues. Aber wir erleben das in einem rasanten Tempo, in einer Art und Weise. Wir haben noch nicht mal 100 Jahre nach dem letzten Weltkrieg, nach einem Hass. Und es ist, als ob es vorbei ist. Und es ist erschreckend, in welcher Art und Weise Menschen miteinander umgehen. Dass nicht nur Menschen, sondern ganze Länder gegeneinander, dass es immer heißt, immer entweder der ist first, oder wie gesagt, ich bin first. Immer, das ist, also, ich will keine Panik machen. Ich bin auch kein Prophet und will auch jetzt nicht die Endzeit-Szenarien. Aber ich kenne das Wort Gottes und ich weiß, was das Wort Gottes sagt. Und das ist meine Aufgabe, aber auch hier an dieser Stelle uns da auszurichten. Und ich werde euch gleich zeigen, was es mit unserem Text auch heute zu tun hat. All diese Dinge, dass Kriege kommen werden, dass Menschen gottlos werden, dass sie lieblos werden, dass Seuchen kommen werden, Krankheiten kommen werden, Naturkatastrophen kennen. Das ist ja nichts Neues für uns, oder? Das ist alles, was Herr Jesus schon längst vorher gesagt hat. Ihr könnt euch erinnern, in dem Zusammenhang dieser Verse über die letzten Dinge haben wir Matthäus 24 studiert. Und darf ich euch ganz kurz euch bitten, das mit mir nochmal aufzuschlagen. Matthäus 24, das ist die Endzeitrede Jesu. Ich werde jetzt nicht wieder mit euch durcharbeiten, fürchtet euch nicht. Aber nur als Erinnerung, in den Versen ab Vers 1 bis Vers 14 hat Jesus all das gesagt, was passieren wird. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn er eine Sache beschrieben hat, hat er immer gesagt, erschreck nicht. Warum? Denn es muss passieren, es muss geschehen. Hat immer wieder gesagt, das wird passieren und es muss sogar auch geschehen, sagt Jesus. Also wenn Jesus es damals schon gesagt hatte, es muss geschehen. Ich nehme euch nur in die letzten Verse mal hinein. Vers 10, Kapitel 24. Und dann werden viele zum Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Jesus sagt, das wird passieren. Parallel zu dem, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und die Liebe der meisten Menschen erkalten wird. Und worin zeigt sich dieses Erkalten der Liebe? Die Menschen werden immer mehr ich-zentriert, egoistischer, um sein Wohl bedacht. Und glaubt mir, wenn es darum geht, um Gesundheit, um die Finanzen, dann zeigt sich das. Da zeigt sich das, wie viel man an den anderen denkt oder wie viel man an sich selbst denkt. Behaltet es im Hinterkopf, ich sage euch gleich, warum das, was hat das mit unserem Text, mit Petrusbrief zu tun, sage ich euch gleich. Aber worauf ich jetzt erstmal hinaus möchte, Jesus redet weit und sagt, dass all diese Dinge passieren werden. Und dann sagt er im gleichen Kapitel, aber ab Vers 32 und 33, spricht er darüber und sagt, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Das ist die Lektion, sagt Jesus. Guckt euch die Natur an, das begreifen wir. Jetzt erleben wir gerade das in unserem Garten, die Natur weiß auch gerade nicht, wie sie mit dem ganzen Klimawandel umgeht. Manche Bäume beginnen zu blühen und die Äste werden wirklich weich. Als ich das las, habe ich es vor Augen bei mir im Garten, wie das aussieht. Und wir gucken raus, es sieht noch nicht nach Frühling aus. Gell? Es kann 2 Stunden nach Frühling aussehen, aber dann war es das wieder. Und dann kommt der nächste Regen, dann kommt der nächste Schnee. Aber wir wissen, der Frühling kommt. Spätestens an meinem Geburtstag ist das der Datum. Aber der Frühling kommt, wir wissen das. Aber wir wissen vorher an den Zeichen. Und das sagt Jesus, wenn ihr das alles seht, was alles seht, genau dies, wenn ihr die Umwälzung dieser Welt seht und wenn ihr seht, dass das alles passiert, sagt er, das muss passieren. Und wisst ihr was? Und das ist, was ich positiv euch sagen will, wenn ihr das seht, erschreckt nicht, es muss passieren, denn ich bin kurz bevor ich komme. Es ist nahe. Und ich, wenn ich das alles höre, ganz ehrlich, in mir, natürlich rein menschlich, sind das Katastrophen. Und die Menschen, die darunter leiden, die tun einem leid. Aber sind auch Zeichen, dass Jesus bald kommt. Und das wiederum, das macht mich ruhig. Inmitten dieser turbulent verändernden, rasant verändernden Welt, in dem Hass und all dem, ich weiß, dass Herr Jesus Christus am Wirken ist. Denn das, was passiert, passiert nicht einfach so. Es ist etwas, was Jesus sagt, es muss passieren. Ich will euch noch ein bisschen da hineinnehmen. Wenn ihr mit mir in das letzte Buch der Bibel geht, in die Offenbarung, darf ich euch das von daher auch noch mal kurz zeigen und gleich darauf zurückkommen, was das mit Petrus und unseren Versen zu tun hat. Wenn ihr mit mir da in die Offenbarung geht, ab Kapitel 6 nehme ich euch kurz hinein, nachdem Jesus die Gemeinden vorgestellt hat und ihr Zustand vorgestellt hat, in den ersten 3 Kapiteln wurden uns die Gemeinden vorgestellt. Und Jesus deutlich gemacht hat, dass diese Gemeinden geheiligt und gereinigt werden müssen. Bevor er kommt, muss die Braut sich bereiten und die ist noch nicht bereit. Da ist noch einiges an Schmutz, einiges an Dreck da, es ist einiges, was nicht im Lot ist. Und er hat gesagt, dass er das tun wird und das tut er. Und dann beginnt er zu beschreiben, wie er es tut. Und in Kapitel 6 beginnt er das zu tun. Und zwar beginnt er die Seinen, die ihm gehören, zu versiegeln. Sie bekommen alle ein Siegel an die Stirn. Und mit dem Siegel bedeutet das, dass sie ihm gehören. Aber interessanterweise, wenn wir genau anschauen, wie er die Siegel an die Stirn bringt, das heißt, wie er die Seinen versiegelt ist, das lesen wir dann ab Kapitel 6 und da sehen wir die 7 Siegel, die dann stattfinden. Und wenn ihr die Bibel kennt und habt das bestimmt schon gelesen, wenn wir die 7 Siegel durchgehen werden, was werden wir da finden? Wir werden finden Leid, Verfolgung, Hungersnöte. Wir werden all diese Dinge auch in den Siegeln finden. Wir werden dann teure Zeiten finden, wo eine Maske 300 Euro kostet. Erschreckenderweise. Wir werden all das finden. Aber all das geschieht aus einem Grund. Und Jesus beginnt und sagt, das geschieht, weil das die Gemeinde heiligt und weil er das alles gebraucht und benutzt, damit die Seinen geprüft, geheiligt und gereinigt werden. Dass all diese Situationen nicht Katastrophen sind und für uns aus unserer Perspektive nicht die Welt bricht zusammen und wir gehen mit der Welt unter und wir wissen nicht, was hier passiert. Wir wissen, wer hier agiert und wer hier wirklich Dinge tut. Und das ist der Herr Jesus Christus. Und wenn man die 7 Siegel durcharbeitet, wie gesagt, da finden wir von Leid, von Nöten, von Pest, wir finden Verfolgung, ja bis in den Tod. Und das hat alles ein Ziel, damit die Versiegelten letztendlich aber vor Christus stehen. Und zwar dastehen und ihm verherrlichen und ihm ein Lob singen, ihn preisen. Und Johannes sieht die Versiegelten, er sieht sie zu einem in einer Zahl, die 144.000 ist, und er hört diese Zahl, und als er sie sieht, sind das solche, die er nicht zählen kann. Und dann fragt der Engel, weißt du, wer die sind? Und dann sagt Johannes, ich habe keine Ahnung, geht mal mit mir, Kapitel 7, Vers 13, dann sagt der Engel, wer die sind. Ältesten. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern begleitet sind. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, was diese weißen Gewänder sind. Zu uns geschenkte Gerechtigkeit Christi. Das sind die Geretteten, das sind die Gläubigen, das ist die Gemeinde. Sagt er, wer sind sie und woher kommen sie? Woher sind sie gekommen? Und er sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus dem großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewände gewaschen und sie weiß gemacht durch das Blut des Lammes. Wer sind sie, die inmitten der Bedrängnis und auch der großen Bedrängnis sogar, was getan haben? Sie haben ihre Kleider, sie haben ihre Gerechtigkeit wie weiß gemacht durch das Blut des Lammes. Durch Christus Jesus sind sie durch diese Zeit hindurch und sind bewahrt und bei ihm geblieben. Das ist die Gemeinde, die in allen Bedrängnissen, auf wen sich ausgerichtet hat, auf wen gehofft hat, auf wen gewartet hat, auf wem vertraut hat, wem geglaubt hat, Christus. Aus Glauben Gerechtfertigte, die durch die Bedrängnis hindurch geprüft, geläutert und als gläubig sich erwiesen, im Glauben geblieben, bei Jesus geblieben sind. Das sind sie. Der Älteste stellt sie vor und der älteste Repräsentant, einer der Ältesten der Gemeinde, durch die Bedrängnis hindurch. Aber jetzt passiert Folgendes und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Diese Siegelgerichte, die an der Gemeinde, in der Welt und durch die Welt stattfinden und die Gemeinde dadurch Leiden erfährt, bis zum Tod sogar, diese Gerichte werden, oder andersrum, ab Kapitel 8 lesen wir von den Posaunen. Und diese sieben Siegelgerichte lösen die Posaunen aus. Das heißt, ich lese ab Kapitel 8, Vers 1. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurde ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gab, der vor dem Thron ist. Das Bild ist folgendes. Die Gemeinde, die durch die Leiden dieser Welt hindurchgeht und dadurch geläutet und geprüft wird, sie bringt ihre Situation und ihr Leid, alles, wie? Sie bringt es zu Gott. Im Gebet. Im Vertrauen auf ihn setzt sie und bringt das alles in Gebet. Und das Bild ist folgendes. Und der Engel hilft dazu, dass diese Gebete beim Herrn ankommen. Es wird auf den Altar gegeben, auf den Altar der Anbetung. Und der Rauch steigt auf. Ihr versteht das Bild? Und steigt auf wohin? Zu Gott. Und wer hört sie? Er. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann sagt er, okay, Engel, geht hin und warnt alle, die das tun. Und dann kommen die sieben Posaunen. Und die sieben Posaunen sind Warnungen. Und wenn wir die Posaunen lesen, was einzelne Posaunen auslösen, und was lösen sie aus? Immer ein Teil der Erde wird zerstört, richtig? Ob das Wasser ist, ob das die Vegetation ist, ob das die Wirtschaft ist, immer wieder wird eine Posaune geblasen und es hat Auswirkungen an dieser Welt. Und wisst ihr, was das ist? Warnungen. Eine Posaune steht für eine Warnung Gottes. Warum? Gott warnt die Welt. Gott warnt die Welt, bevor er sie richtet. Er gibt ihr Zeit. Und das ist die zweite Perspektive und das ist, was ich euch auch weitergeben möchte. Das, was wir haben, sind Warnungen. wir haben immer wieder phasenweise, wo Dinge passieren, die Welt ins Wanken bringen. Und gerade hat man sich davon erholt, dann kommt das Nächste, richtig? Man erholt sich von der Wirtschaftskrise oder von der Immobilienblase, von der Bankkrise, von was weiß ich. Und die Welt will gerade durchatmen und denkt, man hat es wieder in den Griff. Und was passiert? Das Nächste. Und die ist darauf nicht vorbereitet. Was glaubt ihr, von wem das kommt? Wer hat die 7 Siegel gebrochen? Das Lamm. Wer hat gesagt zu den Engeln, geht hin und blast? Vor wem kam das Gebet der Heiligen, die unter diesen Dingen leiden? Wer hört auf die? Der himmlische, der Schöpfergott. Wer wirkt hinter all diesen Dingen? Warum glauben wir, dass auf einmal diese so selbstgerechte Welt, die meint, alles im Griff zu haben, wenn sie sich zusammentun, so global werden, wie es nur geht, sie sich selbst vergötzen? Und wisst ihr, was diese Welt gerade das Genick bricht? Das ist genau das, dass sie sich zusammentun. Denn genauso schnell kann der Virus von China hierher. Warum? Weil sie sich so vernetzt haben. Die Welt denkt, sie schafft sich Leben, die Welt schafft ihr eigener Gott und Gott warnt sie. Und für mich sind das Warnungen. Solche Zeiten sind Warnungen. Warnungen an die Welt, Posaunen sind Warnungen. Geht mit mir ans Ende der Posaunen, Kapitel 9, Vers 20. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinenden und die hölzernen Götzenbilder. Sie taten nicht Buße, obwohl all das permanent über sie ergeht. Begreifen sie nicht, dass das alles Götzen ist, was hier geschieht. Er spricht von Dämonen, von Verführungen, von Irrlehren. Er spricht von goldenen und silbernen und bronzenen und steinen und hölzernen Götzenbildern, was ein Ausdruck der Anbetung der Gegenstände und des Materialismus und allen dieser Welt, das sich in all dieser Weise an der Rohstoffe orientiert. Und obwohl Gott immer wieder diese Welt warnt und sagt, passt auf, wacht auf, so könnt ihr damit nicht umgehen, so könnt ihr mit mir nicht umgehen, so könnt ihr miteinander nicht umgehen. Kein Sabbat, keine Ruhe, immer mehr, 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 mehr. Profit, 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 Profit. Selbstbereicherungen, first, 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 immer zuerst, zuerst, zuerst. Es geht immer um uns zuerst. Sagt Gott, passt auf und schickt Posaunen. Aber sie tun das nicht und dann lese ich weiter, die weder sehen noch hören noch wandeln können, das heißt, die nicht lebendig sind. Sie können nicht helfen, sie können nicht retten. Und dann heißt es Vers 21, und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten und von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Also sowohl materialistisch wie sozial kein Umdenken. Eine Krise überwunden, und es geht gerade so weiter. Ein Krieg hinter uns, nicht mal eine Generation ist vorbei. Nur knapp. Es gibt noch welche, die erzählen können, was da passiert ist. Der Mensch weiß schon gar nicht mehr. Weiß schon gar nicht mehr, was das bedeutet. Hass und all das, was wir kennen, was wir in den Nachrichten hören. Der Mensch tut nicht Buße, er lernt nicht. Und wisst ihr, was dann folgt? Was ab dann folgt? Die Zornesschalen. Der Mensch hört nicht und dann kommen Zornesschalen. Aber die Zornesschalen, die vernichten nicht nur ein Teil von Wasser, nicht nur ein Teil von Bergen, nicht nur ein Teil von der Vegetation und so. Sie vernichten es komplett. Das ist dann Gericht. Und solange Gott Posaunen blasen lässt und die Posaunen erschallen, wisst ihr, was das ist? Gnade. Es ist Gnade. Das heißt, Gott richtet noch nicht die Welt, aber er warnt sie. Und darum fahre ich so glücklich nach Hause von solchen Diensten. Und wenn ich hören darf, in dieser Zeit kommen Menschen zum Glauben. Und ich sehe, wie Gott Türen öffnet. Und in dieser Weise sogar. Und sogar bei den Fußballern. Nicht, dass es andere Menschen sind. Im Gegenteil. Ganz liebe, ganz liebe. Der junge Mann, der uns eingeladen hat, der Fußballer in seine Wohnung. Der war nervöser als ich. Und dann hat er geschrieben, das war für ihn wie Weihnachten. Genauso lange hat er darauf gewartet und so schnell war es wieder vorbei. So, ganz lieber Mensch. Gott schenkt Gnade. Und das an Betracht dessen, warum sage ich das euch? Weil die Welt das nicht mehr kennt. Was kennt sie nicht? Jetzt geht man mit dem Petrusbrief. Aber bevor ihr da geht, eine Sache sage ich noch. Und als dann die siebte Posaune geblasen wird, wisst ihr, was dann passiert? Das ist die Posaune des Erzengels. Dann ist es vorbei. Und wenn der letzte Engel posaunen wird, dann heißt es, vollendet ist alles. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Und worauf warten wir? Auf diese Posaune. Und die Bibel sagt immer wieder, Paulus spricht immer wieder, Jesus sagte, und dann wird der Erzengel posaunen. Oder wenn der posaunen wird, dann wird er kommen. Das heißt, all die Posaunen, die sind alles Vorposaunen der einen Posaune. Ich will euch ermutigen dadurch, wenn ihr sowas hört, in Nachrichten seht, dann verfallt nicht in Panik. Was sagt die Schrift? Erhebt eure Häupter. Erhebt eure Häupter und wartet und schaut, der Herr kommt bald. Wir brauchen nicht in Panik verfallen. Im Gegenteil, wir sollen etwas anderes tun. Und das zeige ich euch. Jetzt geht mit mir im Petrusbrief. Kapitel 4. Was sagt Petrus jetzt? Was sollen wir vor allen Dingen aber, wenn wir in so einer Zeit leben, worauf sollen wir bedacht sein? Was sollte zuerst unser Anliegen sein? Zuerst war, wer weiß es noch? Das Gebet. Betet. Seid wachsam, erkennt das alles und betet. Warum beten wir? Weil wir unsere Abhängigkeit und Unfähigkeit und Hilflosigkeit Gott bekennen und all unsere Hoffnung auf ihn setzen. Wir vertrauen ihm und beten, dass er uns bewahrt, dass er uns heiligt, uns reinigt, uns befähigt, uns stärkt, dass er uns bewahrt in ihm, in Christus. Wir beten, wir drücken im Gebet unsere Abhängigkeit zu ihm aus und verherrlichen Gott so dadurch. So, das war das Gebet. Vor allen Dingen aber, wir beten. Das Zweite, was war ihm noch wichtig? Eine anhaltende Liebe zu haben. Versteht ihr warum? Was hat die Welt nicht mehr? Nicht mal Liebe, geschweige von einer anhaltenden Liebe. Das kennt die Welt nicht mehr. Die haben Hass. Diese Liebe kennen sie in dieser Weise nicht. Und darum ermutigt uns Petrus und sagt, was ist unsere Aufgabe als die Gemeinde Jesu in dieser Welt? Wozu wurden wir berufen als ein heiliges Priestertum? Um was zu tun? Um ein Zeugnis abzulegen. Das hat er in Kapitel 2, haben wir auch uns angeschaut. Ich lese euch vor, Kapitel 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Durch unser Leben und durch das, was wir glauben und durch das, was wir tun, sollen wir was tun? Die Tugenden Gottes verkündigen. Wir sollen Zeugnis von ihm geben. Und das, was die Welt nicht kennt, sollen wir bekennen. Nämlich was? Die Liebe. Die Liebe erkaltet. Wo sollte sie zu finden sein? Wäre schön, oder? An der Liebe wird man es erkennen, sagt Jesus. Daran wird man meine Jünger erkennen. Das ist Berufung der Gemeinde. Und darum sagt er, dass es wichtig ist, dass wir diese Liebe untereinander haben. Eine Liebe, die Sünden zudeckt und nicht permanent aufdeckt und verurteilt und hasst. Warum? Weil das so im Gegensatz zum Zeitgeist dieser Welt steht. Was noch? Was sollen wir noch tun? Wir sollen gastfreundlich gegeneinander sein. Merkt ihr das Thema? Was passiert gerade an den ganzen Grenzen? Ich bin wirklich, wirklich sehr erschrocken um den Engagement von sogenannten Christen, die mit was weiß ich für Mitteln Deutschland verteidigen wollen vor den Ausländern. Ihr wisst, dass ich kein Politiker bin. Und dass er auch keine politischen Predigten halten will. Aber es hat nichts mit Politik zu tun. Wisst ihr, was Gott immer wieder gesagt hat zu seinem Volk? Wer waren sie? Fremde. Und dann, was hat er immer gesagt? Wenn ihr dann in eurem Land seid und Fremde unter euch sind, wie sollt ihr mit ihnen umgehen? Sie versklaven, sie vertreiben. Sagt, ihr wisst, wie ihr euch als Fremde gefühlt habt? Wie sollt ihr mit Fremden umgehen? Was seid ihnen das, was ich mit euch war, für euch war? Wie gehen wir mit Fremden um? Ich sag euch wie. Sie nehmen uns Arbeitsplätze weg. Okay? Woher kommt das Denken? Ich zuerst. Und nehmen wir mal an, sie würden Arbeitsplätze wegnehmen. Und? Ja, aber dann kann ich nicht genug Essen kriegen, dann kann ich meine Familie nicht ernähren, dann kann ich meinen Wohlstand nicht mehr finanzieren. Und wem vertrauen wir nicht? Dem die ganze Welt gehört, der den ganzen Wohlstand gibt, der uns versorgt, zu dem wir beten und sagen, Herr, gib, gell? Auf einmal, nee. Wenn das passiert, dann kann Gott uns auch nicht mehr helfen. Und dann kommen ja die ganzen Muslime herein und dann wird das ganze Deutschland Islam. Ich habe mir manchmal gedacht, vielleicht ist der Herr schon so barmherzig mit uns, weil wir nicht zu Muslimen gehen, bringt er sie her. Dass sie wenigstens hier das Evangelium erleben und hören. Gibt es Böse darunter? Definitiv. Aber die gibt es auch so, gell? Ihr versteht, was ich meine? Wenn Petrus sagt, seid gastfreundlich, das ist die Tugenden Gottes verkündigen. Und es ist erschreckend, wirklich erschreckend, wie Christen, ich kriege immer wieder E-Mails von anscheinend Christen, in einem Eifer und Engagement und in einem Ton wettern und schimpfen und diskreditieren in einer Weise. Erschreckend. Wo ist das? Eine Menge Liebe. Wo ist Gastfreundlichkeit? Wo ist das? Die Menschheit erkaltet in der Liebe. Menschen sterben und dann streitet man über Ressourcenverteilung. Richtig? Wie geht's weiter? Also, zu Gott flehen, von ihm sich abhängig machen. Zweitens, Liebe. Eine anhaltende Liebe leben. Drittens, was? Gastfreundlich sein. Annehmen, was noch? Einander? Ich lese euch, wer einer eine Gnadengabe und empfangen hat, so dient einander. Einander dienen, geben, helfen, dienen, nicht empfangen. Darüber haben wir jetzt lange geredet, richtig? Über Gnadengaben, über Gaben, die gegeben sind, damit erbaut wird, damit der Leib Christi wächst. Es ist ein Geben. Die Gnadengabe, die wir bekommen haben, sollen wir einander geben. Wir leben in einer Zeit, in der es Nehmen gilt. Und da muss man als erstes nehmen. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig, wenn ich das jetzt so sage und so formuliere. Das mache ich nicht oft. Aber ich hab ein Anliegen auf dem Herzen, das so zu formulieren und so zu sagen, damit wir mitten in diesen Posaunen, die so laut blasen. Und Jesus, ich kann euch nicht sagen, wann er kommt. Ihr kriegt von mir kein Datum. Und das würde ich mir nie trauen. Ich weiß nicht, ob ich es erlebe. Ich weiß es nicht. Wäre schön. Ich weiß nicht, ob es meine Kinder erleben oder ich weiß es nicht, aber darum geht es nicht. Aber die Bibel sagt, wenn ihr das alles seht, dann seid aufmerksam. Und in diesem Aufmerksamsein bedeutet das, lebt als hohepriestliches Geschlecht in dieser Welt. Sonst hätte Jesus uns schon längst holen können, zu berufen. So, und jetzt, wie sollen wir das Ganze tun? Gell? Jetzt ganz ehrlich, ist das einfach? Anhaltendes Gebet? Liebe gegenüber denen, wo man viel Sünde zudecken muss, nicht einfach, richtig? Ist es einfach, offene Türen zu haben? Nicht einfach. Vor allem denen gegenüber, wo man nicht gerne reinlassen würde. Ist es einfach, denen zu dienen? Auch nicht einfach. Worauf kommt es aber an? Jetzt schaut mal. Vers 11. Wenn jemand redet, so redet es aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so dient es aus der Kraft, die Gott darreicht. Aus welcher Quelle können wir das tun und aus welcher Quelle allein? Wir selbst sind nicht in der Lage. Wen haben wir aber? Was für eine Verheißung haben wir? Betet und es wird euch gegeben werden. Wenn wir das Anliegen haben, den Willen Gottes zu tun und ihn darum bitten, wir haben doch gelernt, in so vielen Bibelstunden auch über das Gebet, wird er uns das verwehren? Wenn er uns sogar den Auftrag dazu gibt, das danach zu leben, dann wird er doch geben. So treu ist er. Wir vertrauen nicht auf unser Wort, wir vertrauen nicht auf unsere Autorität, wir vertrauen nicht auf unsere Kraft, wir vertrauen auf ihn. Wir bekommen alles von ihm. Und das aus einem einzigen Grund. Und das alles aus einem einzigen Grund. Und jetzt komme ich zu der heutigen Bibelstunde. Kapitel 4, Vers 11. Auf den zweiten Teil. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. All das hat ein Ziel. All das hat einen Grund. Wir haben am Anfang gesehen, das Ende aller Dinge. Dann haben wir uns angeschaut, die Priorität vor allen Dingen. Und jetzt gucken wir uns an, das Ziel aller Dinge. Und das Ziel aller Dinge ist was? Damit in allem, was passiert, Gott verherrlicht wird. Das ist das Ziel von allem. Alles, was geschieht, in der Art und Weise, wie es geschieht, dient einem Zweck. Gott wird dadurch verherrlicht werden. In dem Fall sagt Petrus, dass wenn wir in unserer Abhängigkeit das tun, nämlich in der Autorität Gottes Zeugnis geben und reden und in der Kraft Gottes dienen, dann verherrlichen wir ihn. Das heißt, unser Einsetzen der Gnadengaben, die wir bekommen haben, hat ein Ziel. Gott soll darin verherrlicht werden. Jetzt kommt ein Thema, das Petrus gleich nochmal aufgreift in einem zweiten Aspekt. Ich sage euch gleich, welcher das ist. Aber das Erste, was ich euch, nicht das Erste, sondern der Punkt hier ist, dass unser Dienst in der Abhängigkeit Gott gegenüber, in der Abhängigkeit seiner Autorität und seiner Kraft gegenüber, hat ein Ziel, ihn zu verherrlichen. Das heißt, wenn wir in dieser Welt, mitten in diesen Warnungen, bevor Gott die Welt zerstört, wenn wir als Gemeinde das leben, wozu uns berufen hat, dann verherrlichen wir Gott. Um ihn geht's. Diese Perspektive ist heilsam, diese Perspektive ist aber absolut notwendig. Weil selbst da ist es nicht selbstverständlich. Und ich kann mir vorstellen, dass auch wenn wir manchmal das vielleicht runterraten oder sogar sagen, doch, es geht um Gott und seine Verherrlichung, aber dann geht es ins Leben hinein. Und dann merken wir sehr, sehr schnell, dass es gar nicht mehr um Gott und seine Verherrlichung, sondern eben um mich geht. Wenn es drauf ankommt. Und liebe Geschwister, es gibt, ich sage es nur, wir haben leichtere Zeiten gehabt, wo wir das hätten sagen können. Und das hat keine Konsequenzen gehabt. Man hätte es nicht gemerkt, den Unterschied. Man sagt alles zur Herrlichkeit Gottes und sagt, ja, ist gut. Und man hat weder leiden müssen, es gab keine Krankheit, es gab all diese Dinge nicht. Das ist leicht. Aber geprüft wird das Ganze, ob man wirklich zur Verherrlichung Gottes lebt, ist dann in der Bedrängnis. Dann zeigt sich, warum und für wen man es tut. Denn ich mir in der Bedrängnis stellt sich denn die Frage, ist es mir wert? Und glaub mir, da kommt das Herz. Und darum muss all das passieren. Darum sagt auch Jesus, es muss passieren. Warum? Weil es zur Läuterung und Heiligung und Reinigung. Geht mal mit mir in Vers 12. Ich gebe euch einen Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Bibelstunden erwartet. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremden Sachen einmischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Das Ziel aller Dinge ist was? Dass wir Gott verherrlichen. Dieses Verherrlichen hat zwei Aspekte. Indem wir allein aus der Kraft Gottes es tun, dann verherrlichen wir Gott. Und indem wir in Leiden das tun, dann verherrlichen wir Gott. Petrus gibt uns zwei Arten der Verherrlichung Gottes. Der eine ist der Dienst für den Herrn, das ist zur Verherrlichung. Das andere ist das Leiden für den Herrn, das ist Verherrlichung. In diesen beiden wird der Herr verherrlicht, wird Gott die Herrlichkeit gegeben, und zwar durch Jesus Christus. Und so greifen diese Themen ineinander, beziehungsweise dann kommt das Hauptthema des Petrus wieder auf die Tagesordnung. Ihr könnt euch noch erinnern, was immer permanent in Petrus war, es ging immer ums Leiden. Und wie wir mit Leiden umgehen und was wir in diesen Leidenssituationen tun. Und jetzt bringt es auf den Punkt und sagt, es hat alles ein Ziel, es hat alles einen Grund. Gott wird verherrlicht dadurch. Inwieweit? Warum? Und wir werden uns das anschauen, was das bedeutet. Ich will das Thema nicht von Neuem wieder aufrollen, aber es ist vielleicht gut, nach jetzt 2-3 Jahren das wieder in Erinnerung zumindest zu holen. Aber worauf ich mit euch eingehen möchte, ist vor allem den Schwerpunkt legen ab Vers 15. Was bedeutet, dass wir nicht als Mörder, als Dieb oder Übeltäter oder als sich Leiden, die sich in fremden Sachen einmischen? Was bedeutet das Leiden, indem man sich in welche fremden Sachen? Ja, wo kann man sich einmischen und leiden? Und dann sagen, ja, ist für Jesus. Und die Bibel sagt, ist nicht für Jesus. So, wo mischen wir uns in fremden Sachen ein, die uns nicht angehen? Dann haben wir Leid und dann sagen wir Gott, oh, ich Armer, ich leide so viel. So, das sind gute und wichtige Punkte, über die wir nachdenken müssen. Worauf will er hinaus? Warum spricht er gerade über diese Dinge, über Mord, über Diebe, Übeltäter, über diese Dinge? Da will ich euch hineinnehmen und schon mal so viel sagen. Dieses Thema begleitet mich auch jetzt. Ich bereite mich darauf gefühlt, glaube ich, fast ein Jahr vor. Ich werde mit euch über Dietrich Bonhoeffer reden müssen. Vielleicht habt ihr gerade gehört, dass ein Kardinal, also in Nachrichten gehört, gestorben ist, ein katholischer Theologe, der mit 95 Jahren gestorben ist, der ein prägender Führer der Befreiungstheologie war. Das heißt, er wollte für den sozialen Missstand der Armen kämpfen, Südamerika, und hat zu Waffen gegriffen, wurde selbst ein Rebell. So, über diese Dinge müssen wir reden. Was können wir tun in dieser Welt? Was müssen wir tun in dieser Welt, um ein Licht zu sein? Und was ist nicht unsere Aufgabe? Wo verherrlichen wir Gott nicht? Wir müssen da ganz klar von der Schrift uns ausrichten und verstehen, was unsere Aufgabe ist. Wie gehen wir mit Leid um in dieser Welt, wenn die Posaunen geblasen werden? Wenn Ungerechtigkeit, wenn Gesetzlosigkeit überhand nimmt? Wenn Lieblosigkeit, wenn Mord und Totschlag sind, was ist unsere Aufgabe? Müssen wir diese Welt revolutionieren? Müssen wir gegen diese Welt kämpfen? Müssen wir zu den Waffen greifen? Müssen wir Attentate planen? Was ist unsere Aufgabe? Und hier stehen wir vor einem riesen ethischen Dilemma, gell? Was ist unsere Aufgabe? Ich, für meinen Teil, halte die Schrift da sehr klar. Ich denke, das Wort Gottes redet. Das hat was mit dem Verständnis zu tun, wozu wir berufen worden sind in dieser Welt. Inmitten dieser sich rasend verändernden, zum Schlechten veränderten Welt. Wie gehen wir damit um? Und ich habe euch diese Dinge vorgestellt. Liebe, Gastfreundlichkeit, zuerst natürlich Gebet und Dienst. Dienen mit jeder, mit der Gnadengabe, die man bekommen hat. Lasst mich heute diesen Vers abschließen. Vers 11, sodass wir ab nächsten Mittwoch, ab Vers 12 da in dieses schwierige Thema nochmal einsteigen. Was ist unsere Verantwortung als Gemeinde in dieser Welt? Inmitten der Diktatoren, der Kriege, der Ungerechtigkeit, der sozialen Ungerechtigkeit, Mangel an all diesen Dingen. Was ist die Aufgabe der Gemeinde? Aber zuerst, lass uns zu Vers 11 abschließen. Also Petrus schreibt nochmal, ich nehme euch in den mittleren Teil nochmal hinein, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Denn die Herrlichkeit ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da ich unsere Gemeinde kenne und ich weiß, dass ihr in diesen Dingen schon ausgerichtet seid und ich denke, hier kein großes Verständnis darüber habt, werde ich euch nur an ein, zwei Stellen daran erinnern, was die Berufung der Gemeinde ist. Wir haben vor kurzem Gemeindemitglieder aufgenommen und ja beschlossen, ihnen eine kleine Urkunde zu geben, als Erinnerung und auch einfach symbolisch, dass sie ein Teil dieser Ortsgemeinde sind und haben einen Vers ausgesucht, der im Epheserbrief steht. Wenn ihr das mit mir kurz aufschlägt, Epheserbrief, Kapitel 3. Epheserbrief, Kapitel 3. Vers 21. Dort schreibt Paulus, ihm sei Herrlichkeit, die Herrlichkeit in der Gemeinde. Ihm ist Gott, der Vater. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister, das ist die Berufung der Gemeinde. Das ist der Grund, warum wir unter anderem, wir könnten viele gute Verse finden, aber warum wir unter anderem auch diesen Vers genommen haben. Das ist das Grundverständnis, was wir für eine Berufung für die Gemeinde haben. Und das bedeutet nicht nur als Gemeinde, sondern auch jeder ein Glied der Gemeinde. Warum tun wir das, was wir tun? Warum tun wir es, wie wir es tun? Es hat einen Grund. Der einzige Grund, warum es die Gemeinde gibt und auch dieser Welt es gibt. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Das ist die Berufung der Gemeinde. Und die Gemeinde verherrlicht Gott auf zwei Art und Weise. In der Art und Weise, wie sie Gott dient und in der Art und Weise, wie sie für ihn leidet. Dementsprechend, wie sie das tut, wird es Gott verherrlichen oder eben ihn nicht verherrlichen. Aber das ist die Berufung der Gemeinde. Geht mir wieder zurück zum Petrusbrief. Auf eine Sache möchte ich euch hinweisen. Wieder zurück in den mittleren Vers. Damit in allem Gott verherrlicht wird. Wer soll verherrlicht werden? Gott, richtig? Wie? Schaut mal, was da steht. Verherrlicht wird durch Jesus Christus. Wie soll Gott verherrlicht werden durch die Gemeinde? Oder in der Gemeinde? Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Wie wird Gott verherrlicht in der Gemeinde? Es gibt nur einen Weg. Durch Jesus Christus. Das ist die Art und Weise, wie Gott verherrlicht wird. Jetzt müssen wir uns darüber Gedanken machen, inwieweit oder wie wird Gott verherrlicht durch Jesus Christus? Was hat es mit Dienen zu tun? Was hat es mit unserem Reden und unserem Dienen zu tun? Was hat das aber auch mit unserem Leiden zu tun? Wie wird verherrlicht Gott durch Jesus Christus? Ich fasse es so zusammen, da ich weiß, dass ihr diese Dinge in eurem Herzen schon lange habt. Gott hat beschlossen, nur auf einem einzigen Weg sich zu verherrlichen, und zwar in seinem Sohn. Wie hat er das gemacht? Zwei Aspekte in den paar Minuten noch. Folgendes. Warum hat Gott beschlossen, uns allein aus Gnade zu retten und nicht aus Werken? Was sagt die Schrift? Damit sich niemand rühme. Was steckt dahinter? Gott hat gesagt, dass wenn der Mensch zu seiner Erlösung etwas dazu beitragen würde, so könnte er sich etwas rühmen und selbst auch nur wenig rühmen. Aber so würde er die Ehre Gottes berauben. Allein aus dem Grund, sagt Paulus im 1. Korinther, Kapitel 1, könnt ihr gerne nachlesen, ein ganzer Abschnitt, Gott hat das Schwache auserwählt, das Nichts, was von der Welt gilt, auserwählt. Ihr kennt die Verse, richtig? Warum? Damit sich keiner rühme. Im Epheserbrief, Kapitel 2, am Ende sagt er genauso, allein aus Glauben, nicht aus Werken und das alles nicht aus euch, damit sich niemand rühme. Und immer und immer und immer wieder. Liebe Geschwister, ich sage euch keine neue Wahrheit, ich denke, an diesem Punkt ist uns verständlich, warum Gott uns allein aus Glauben rettet. Aus Glauben an wen? An Jesus Christus und an sein Erlösungswerk. Wie wird Gott verherrlicht in der Erlösung durch Jesus Christus? Indem Gott die ganze Erlösung in Jesus hineinlegt und nur durch Jesus uns rettet, oder? So, wir retten uns nicht selbst. Das hat alles wer getan? Jesus. Also wenn Gott Menschen rettet, wer bekommt die Ehre? Jesus. Weil Gott in Christus und nur in Christus einen Weg geschaffen hat, wie Menschen gerettet werden können. Darum wird der Herr Jesus Christus, der Vater auf dem Thron und das Lamm angebetet. Offenbarung Kapitel 5, Offenbarung Kapitel 6, Kapitel 7, permanent. Würdig ist das Lamm, der auf dem Thron sitzt und das Lamm anzunehmen, Ehre, Macht und Herrlichkeit. Immer wieder dieses Lob. Warum? Weil Gott in Jesus einen Weg der Rettung geschaffen hat, der allein auf Grundlage allein seines Werkes, seines Verdienstes, seiner Leistung, nichts aus uns. Nichts Neues, aber immer noch schön hoffentlich, oder? Das ist doch das Evangelium, oder? So, wenn wir bekennen, und wenn wir das proklamieren, wenn wir dieses Zeugnis abgeben, dass Gott Menschen allein nur durch Jesus rettet und nicht durch einen Verdienst von Menschen, nicht durch ihre Werke, durch ihre Leistung, dann verherrlichen wir Gott in Jesus Christus, indem wir Jesus hochhalten und sagen, er ist der Grund, er rechtfertigt uns, sein Blut macht uns rein, nicht wir, nicht unsere Heiligkeit. In den letzten Tagen muss ich sehr viele Gespräche mit sehr vielen Menschen darüber reden, auch auf diesen Freizeiten, in persönlichen Gesprächen, wie schwer sich Menschen da tun, das anzunehmen, dass allein Jesus und seine Gnade genügt. Und sie denken, und selbst dann, wenn sie an den Punkt kommen und sagen, ja, okay, Jesus hat mich gerettet, allein seine Gnade hat mich gerettet, aber irgendwas muss ich doch jetzt tun. Und sie denken, wenn jetzt müssen sie aber, Jesus hat das ist in Vorleistung gegangen, hat etwas getan. Vielen Dank, Jesus. Aber damit ich das Ziel erreiche, damit ich jetzt Frucht bringe, damit ich jetzt ihm diene, damit ich jetzt meine Gaben einsetze, dann muss ich jetzt wieder, da muss ich mich disziplinieren, muss mich wieder motivieren, da müssen wir die Ärmel hochkrempeln, da müssen wir die Appelle starten und ermahnen. Wie haben wir den Geist Gottes empfangen, als wir gläubig geworden sind? Wie war das? Was konnten wir da tun? Nichts, oder? Was haben wir da getan? Wir haben doch gesagt, Jesus, wir kriegen es nicht hin. Als wir das bekannt haben, unsere Schwachheit und unsere Sünde, da kam doch der Geist Gottes in unser Leben. Wer befähigt uns zum Dienst? Wer befähigt uns? Wer gibt uns die Kraft? Welcher Geist ruht auf uns? Wie haben wir diesen Heiligen Geist bekommen? Nochmal. Indem wir uns so angestrengt haben und an dem Punkt waren, wo der Heilige Geist gesagt hat, spätestens ab hier kann ich kommen. Ab dem Moment, wo wir gesagt haben, ich schmeiß mein Leben weg, ab diesem Moment kam der Geist, wo wir nichts mehr tun konnten. Was glaubt ihr? Ab wann wird der Geist in uns die Kraft vollbringen und uns geben, damit wir reden, die Aussprüche Gottes und dienen aus seiner Kraft? Wann wird das sein? Wenn wir uns jetzt anstrengen, wenn wir uns motivieren und aus uns herausprobieren, wenn wir was bekennen? Jesus, ich krieg's nicht hin. Ich kann die Menschen nicht lieben. Ich kann ihnen nicht dienen. In meinem Haus will ich sie nicht haben. Es stinkt. Stinkt mir. So anstrengend. Ich bin müde. Mir fehlt es an Liebe, mir fehlt es an Geduld. Was auch immer. Am Bett. Genau das. Und dann kommt man damit und darum beginnt alles beim Gebet. Und man sagt, Jesus, ich weiß, ich soll dich verherrlichen, ich will dich verherrlichen. Das ist meine Aufgabe, ich kriege es nicht hin. Inmitten dieser Welt, das macht mir alles hier Angst. Aber ich habe dich. Und in dem Moment, in dem wir unseren Dienst allein auf Jesus ausrichten und allein von ihm alles erwarten, wisst ihr, was wir dann tun? Wir verherrlichen Gott durch Jesus Christus. Denn wenn wir auf einmal, wenn wir schwach sind, doch Liebe finden, Geduld finden und Dienstbereitschaft und Segen und Frucht, woher kommt's? Definitiv nicht von uns. Am Samstag habe ich noch kurz ein Seminar bei uns gehalten, bevor ich weitergefahren bin. Ey, glaubt mir, das war ein schwerer Dienst. Ich stand da und ich habe das Gefühl, so zerstreut, so schwer. Das war für mich so ein schwacher Dienst an diesem Samstag. Und ich bin gefahren und dachte, oh Herr, ich habe aber jetzt noch das Gespräch mit diesen Jungs und dann noch einen Predigtdienst da in Nürnberg. Ich dachte, wie soll das werden? Und ich bin echt in absolute Schwachheit losgefahren. Meine Stimme, mein Hals hat schon wehgetan. Als ich zurückgefahren bin, ich war so glücklich über das, was der Herr getan hat. Und wisst ihr, was mir dann sehr klar war? Ich war es nicht. Ich war es nicht. Er war's. Und ich preise ihn, dass er mächtig ist und zu wirken in den Schwachen. Das verherrlicht Gott, wenn wir mit unserer Schwachheit zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich will dir dienen. Ich will dir dienen. Ich kann nicht. Mir fehlt die Fähigkeit, die Bereitschaft, manchmal die Motivation. Ich will dir dienen. Und ihn bitten, dass er uns diesen Geist, den er uns versprochen hat, in uns, dass er durch ihn uns Kraft gibt, denn das hat er versprochen. Wenn wir so leben, wenn wir so dienen, verherrlichen wir Gott durch Jesus. Wir verherrlichen Gott durch Jesus Christus, wenn wir in unsere Bekehrung bekennen, wir brauchen ihn und nur ihn allein, verherrlichen wir Gott durch Jesus Christus. Wenn wir dienen und genauso bekennen, wir brauchen nur Jesus und ihn allein, können wir nicht dienen, dann verherrlichen wir in gleichem Maße. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? In der letzten Bibelstunde gab es, ich sage es ganz lieb, nicht böse, aber ein paar Missverständnisse, aber manche haben mich etwas sagen hören und dachte, ich sage etwas, was ich selbst, nein, wie sage ich das am besten? Ich sage es so, Ich versuche es so zu erklären. Ich habe euch Mut gemacht und gesagt, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr denkt, ich krieg's nicht hin, bringt ihr die beste Voraussetzung, Gott zu dienen. Und dann kann man ja auf die Idee, ja, dann ist man im Prinzip in der besten Voraussetzungen, im Chor zu singen, wenn man nicht singen kann. Oh Gott, jetzt bin ich da. Ich kann gar nicht singen. Und in der Hoffnung, jetzt wird man zu dem Opernsänger schlechthin. Weil auf einmal, man wird mega singen können. Oder wenn man überhaupt mit Kindern nicht klarkommt und man sagt, ich bringe die beste Voraussetzung, ich komme nicht mit Kindern nicht klar. Und dann hatte Willi gesagt, das ist die beste Voraussetzung, Kinderarbeit zu machen. So, ihr seid aber mit mir einen Weg gegangen in den Bibelstunden. Und über was haben wir vorhin die ganze Zeit geredet? Wie sollen wir, in welchen Bereichen sollen wir dienen? Und mit der Gabe, die wir bekommen haben. Das heißt, ich sage nicht, wenn du nicht singen kannst, dann hast du die beste Voraussetzung für den Chor. Nein, ich lass mich dieses Beispiel gebrauchen. Wenn du sagst, Herr, ich weiß, dass du mich zum Chorsingen berufen hast, aber ich habe gerade keine Zeit dafür. Ich habe gerade auch keine Lust dafür. Und meiner Stimme geht es gerade vielleicht auch nicht gut. Ich habe gerade so viele andere Dinge zu tun. Und eigentlich habe ich wirklich gerade keine Lust auf die Leute da. Irgendwie. Und dann neben mir, ich glaube, er hat keine Gabe. Der bringt mich immer durcheinander. Und sagt, aber Jesus, weißt, das ist die Gabe, die du mir gegeben hast. Und ich liebe dich so sehr. Und ich will das bekennen. Und ich will dir singen. Und ich will dich groß machen. Und ich bitte dich, schenk mir das, was ich brauche, um meine Gaben auszuführen. Davon rede ich hier. Dass wenn ich an dem Punkt bin, in meinen Begabungen, in meinem Dienst, weil ich da am Ende bin, dann beginnt Gott mit uns genau in diesen Dingen auch dann zu sagen, jetzt habe ich dich, um da einzusetzen. Das war bei Petrus so, das war bei Paulus so. Erst in ihrer Schwachheit und als sie in ihren Gaben schwach waren, vorher dachten sie, sie sind die Helden, dann nimmt Gott, bricht sie, dann sagen sie, nein, ich bin nicht der Held. Dann sagt Gott, jetzt machen wir. Und in welchen Gaben durfte Petrus weiterhin dienen? In diesen Gaben. Er war immer noch der Erste. Er war immer noch der Führer. Ihm liefen immer noch die Leute hinterher. Aber er tat es in einer anderen Haltung. Er hat nicht angefangen, etwas anderes zu tun, was er vorher nie getan hat. Versteht ihr, was ich meine? Was ist die Voraussetzung, um Gott dienen zu können? Wenn wir mit unserer Schwachheit und wenn wir unsere Schwachheit eingestehen und mit dieser Schwachheit zu ihm kommen und sagen, Jesus, wir wollen dir dienen, dann bekommen wir Kraft. Und die Bibel verheißt, und selbst Jünglinge, die eigentlich stark sind, wenn sie ermatten, er stärkt sie. Und dann passiert Folgendes. Dann sagen, ja, wieso machst du das? Ich dachte, du hast keine Lust. Und du sagst, Jesus hat mir Kraft gegeben, hat mir Freude gegeben, hat mir Liebe gegeben. Lasst uns ihn preisen. Dann beginnen wir, Zeugen von seiner Kraft zu sein. Zeugen seiner Macht zu sein. Zeugen seiner Autorität zu sein. Ihr versteht, was ich meine? Darum geht es mir. Ich breche mal so runter. Hat jemand, damit das klar ist, weil das sind Beispiele, die ich gebracht habe, die, glaube ich, einige durcheinander gebracht haben. Wenn jetzt jemand eine Gabe der Lehre hat, das heißt Dienst im Wort, Das ist die Kategorie. Die Gabe der, wenn jemand redet, soll es aus Aussprüche Gottes reden. Das ist die Gabe. Und jemand sagt, Herr, ich kann nicht mit Kindern reden. Die hören mir nicht zu. Das meine ich. Dann gehe ich hin und sage, Herr, gib mir die Kraft und die Fähigkeit, Verstand zu Kindern zu reden. Denn du hast mich dazu berufen zu reden. So vermagst du mir das zu geben. Versteht ihr, was ich meine? Brauchen die Kinder das Evangelium auch oder brauchen sie erst, wenn sie Teenies werden? Wann brauchen die Kinder das Evangelium? Ab wie viel Alter? Ja, jetzt können sie noch spielen. Jetzt müssen wir noch beschäftigen, damit wir hier Ruhe haben. Was ist, wenn Jesus heute kommt? Und wir gesagt haben, aber ab 12 erst sollen sie es hören. Was ist mit ihnen? Heute, jetzt. So, das ist ein Bedarf. Das meinte ich letztes Mal. Das ist Not. Wir müssen allen das, und nicht alle sind dazu berufen, den Dienst am Wort zu tun. aber die dazu berufen worden sind, die können nicht sagen, aber ich kann es nicht. Mit dieser Schwachheit kommt man zum Herrn. Andere dienen. Die haben die Gabe des Dienstes. Und dann kommen sie an ihre Grenzen im Dienen und sagen, das kriege ich nicht hin oder in diesem Bereich kann ich nicht dienen. Wenn du die Gabe des Dienstes hast, genau das meine ich. Da ist die Voraussetzung. Zu Jesus sagt, Jesus, ich kriege es nicht hin, hilf mir. Und wisst ihr, was passiert? Dann wird Jesus uns helfen. Und allein der Gott, wenn Jesus hilft und du das erlebst, was macht das mit deinem Herzen? Das macht doch Dankbarkeit, oder? Und was macht dann dein Mund? Loben. Gott verherrlichen durch Jesus Christus. Darum geht es hier. Das ist der Grund, warum Gott in allem uns in die Schwachheit führt, damit in allem wir von ihm abhängig sind und Gott in allem verherrlicht wird. Der einzige Weg aber, dass wir Gott verherrlichen können, ist in Jesus Christus. Andersrum und irgendwo gibt es nicht. Das heißt, auch unsere Motivation und unsere Quelle und unser Antrieb und unsere Mittel und all das ist in Christus und nur in ihm allein. Für ihn tun wir es, durch ihn tun wir es, mit ihm tun wir es, aus ihm tun wir es, damit Gott verherrlicht wird. Das ist unsere Grundmotivation. Dass es nicht einfach sein wird, Leiden kommen. Ab Vers 12, nächste Bibelstunde, gucken wir uns das an. Ein nächster schwieriger Abschnitt, aber sehr lehrreich. Ich möchte beten. Mach mich tief, ruhig und dankbar, dass in allem es auf dich ankommt und dass du auch in allem wirkst. Herr, dass du in dieser Welt wirkst und auch in dieser turbulenten Welt du wirkst und dass wir keine Panik verfallen müssen. Wir haben einen Frieden, wir haben eine Ruhe. Jesus, wir haben dich. Und darum haben wir Hoffnung, eine Perspektive. Wir warten auf dich. Aber wir haben auch dich in diesem Leben, denn du bist alles für uns. Und so haben wir auch die Quelle unserer Autorität, Inhalt unserer Botschaft und die Quelle unserer Kraft, ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Jesus, wir haben dich. Und durch dich wollen wir dem Vater verherrlichen, ihm Danke sagen, dass du einen Weg geschaffen hast, es möglich zu machen, Herr, dass aus uns schwachen Menschen, verlorenen Menschen, sündigen Menschen ein Lobpreis hinaufsteigt zum Wohlgeruf auf dem Altar der Anbetung zu dir, emporsteigt und dich verherrlicht als den Allmächtigen. Ich preise dich dafür. Amen. So, meine Stimme ist durch. Gott segne euch. Kommt gut nach Hause.